Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option.
Grüezi, Servus und Hallo bei der nächsten Podcast-Folge vom Lebensmut-Podcast. Ich nenne den jetzt um und sage Lebensmut, besonders erfolgreich zu sein. Das ist der neueste Titel vom Lebensmut-Podcast. Und in diesem Podcast kommen immer Menschen zu Wort, die eben in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung besonders mit ihrer Besonderheit, mit ihrer besonderen Geschichte, mit ihrer außergewöhnlichen Geschichte erfolgreich sind. Und heute habe ich die große Ehre und Freude, einen Menschen zu interviewen, den ich persönlich noch gar nicht gekannt habe, bis vor 2-3 Wochen. Wir sind uns dann nur über die Stimme begegnet, nämlich in der neuen App Clubhouse. Da ist er sehr, sehr aktiv. Und er ist mir aufgefallen, weil er da einfach immer sehr, sehr wertvolle, wertschätzende, ja, Inhalte bringt, Kommentare bringt und dass es immer eine Freude und ein Fest ist, wenn man sich mit ihm austauschen kann. Und daher habe ich ihn eingeladen, mir ein Interview zu geben. Und jetzt herzlich willkommen, Nils, nochmal. Und ich bitte dich doch, dich in eigenen Worten vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Ja, erzähl.
Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und dass du den Podcast hier mit mir gestaltest. Finde ich total schön. Ach, total schöne Worte. Ja, ich bin Nils. Ich bin 40 Jahre alt und bin also 1980 im Zeichen des Widder geboren. So, da sagt man immer mit dem Kopf durch die Wand. Und nicht immer ist das wirklich so. So, da gehört ganz viel Herzblut immer noch mit rein. Und das würde ich sagen, so eins meiner Charaktereigenschaften, Herz und Humor. Und ich arbeite als Jenseitsmedium oder auch Medium. Und das bedeutet, wenn Menschen jemanden durch den Tod verloren haben, dann sind auch manchmal ungesagte Worte da. Dann gibt es noch Möglichkeiten, eben genau diese, weil ich die Verstorbenen wahrnehme, spüre und innere Bilder bekomme, dass ich die heilenden Botschaften den Menschen überbringen kann, um so ihre Tod- und Trauer- und Verlusterfahrung so gut wie möglich zu verarbeiten, ihnen da Unterstützung zu geben und ja, heilende Botschaften überbringen kann. Das ist so im Groben das, was ich tue.
Wie spannend ist das denn? Seit wann, also hast du immer schon diesen Kontakt nach oben, sag ich mal, oder ist es im Laufe der Zeit gekommen oder wie bist du da zu dieser Aufgabe gekommen und nimmst du praktisch immer die Geistwesen um dich wahr? Also egal, in welcher Situation du bist, oder hast du da bestimmte Rituale, dass du dich verbinden musst und erst die Erlaubnis brauchst? Also auf gut Deutsch gesagt, kannst du jetzt zum Beispiel, während wir sprechen, spüren, wer da im Raum ist, wer da um uns rum ist? Das sind so die zwei Fragen, die mir da spontan kommen.
Okay, ich würde es gerne rückwärts beantworten. Und starte also mit der Frage, also grundsätzlich ist jeder medial. Jeder hat seine eigenen Sinne, die äußeren Sinne, dass wir draußen sehen können, dass wir draußen hören können, dass wir sprechen können, dass wir wahrnehmen können durch das taktile Erfassen, durch das Anfassen und haben eigene innere Emotionen. Und diese Sinne gibt es eben sozusagen eben auch auf der feinstofflichen Ebene und die können halt gut trainiert werden. Und ich hatte das Glück, dass ich mit diesen bereits sehr talentierten Fähigkeiten auf die Welt gekommen bin und dass es mir möglich war, schon im Außen die Aura zu sehen, immer mit ganz vielen Farbschimmern drumrum. Und mir wird immer erzählt, dass ich im Kinderwagen gesessen habe und die Leute entweder angestrahlt habe vor lauter Freude oder eben ganz mürrisch geguckt habe oder eben traurig war und dass ich die Leute mal ganz viel beobachtet habe. Das heißt, grundsätzlich ist jeder medial, jeder sensitiv und das kann halt trainiert werden. Das kann ich nicht. Heute weiß ich, dass das nicht immer durchgehend ist, sondern dass es sozusagen ein Bewusstsein dafür gibt, zu schalten. Das ist wie so ein An- und Ausschalter, den man von der Lampe kennt. Und das heißt, wenn ich jetzt hier mit dir sitze, dann ist es nicht so, dass ich automatisch alles drumherum spüre, sondern ich lasse mich drauf ein. Das heißt also, wenn ich arbeite, dann lege ich für mich den Schalter an, dann geht für mich ein riesengroßes inneres Tor auf und dann fühle ich sozusagen von innen nach außen und von außen nach innen, damit ich dann diese Wahrnehmung für mich dann eröffne. Das heißt, es gibt für mich dann so ein Mini-Ritual, dass ich dann einfach 2, 3 Sätze für mich innerlich sage, um mich darauf vorzubereiten und mein eigenes Erleben nach hinten stelle, damit der Raum frei ist für das, was ich empfangen oder empfinden darf. Genau. Und die Anfangsfrage, die du gestellt hattest, war ja, war das schon immer so? Und ich würde sagen, ja.
Okay, sehr, sehr spannend. Und ganz ehrlich, bei mir ist so die ersten Gedanken an, puh, was er jetzt wohl bei mir sieht.
Ja, das kommt häufig. Das kommt tatsächlich häufig. Die Leute haben dann irgendwelche, so, boah, bin ich gläsern? Kann der alles sehen von mir? Weiß der, was ich denke? Und so weiter und so fort. Nein. Nein, ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Ich habe genauso viele Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, um mit ihnen umzugehen. Es ist nichts anders. Das Einzige ist, ich kann mich drauf einlassen. Und das mache ich immer dann, wenn ich halt merke, der Klient oder der Mensch, der möchte gerne diese Sitzung mit mir machen. Und dann lasse ich mich darauf ein. Das heißt, in meinem Alltag sage ich jetzt nicht, hier, hör mal, ich habe deinen Opa da gerade beiseite. Ich sehe dich gerade da Kaffee trinken draußen im Café. Und ich wollte mal gerade eine Botschaft geben. Das ist für mich nicht die Art und Weise, wie ich arbeite. Das finde ich sehr übergriffig. Von daher ist es auch etwas nicht, was du mit mir erlebst, wenn wir zusammen draußen irgendwie unterwegs sind oder so. Also kein Mensch ist für mich gläsern und gleichzeitig empfinde ich natürlich etwas, aber das wird nicht bewertet, so, sondern wir spüren beispielsweise, wenn du in einen Raum hineingehst, wo gerade eine Party stattfindet, dann spürst du auch die Stimmung. Oder wenn du in deinem Einkaufsladen bist und hinter dir vor Corona-Zeiten ist jemand dir sehr nahe auf die Pelle gerückt, weil er viel zu nah an der Kasse stand, dann spürst du auch, dass hinter dir jemand ist. Solche Dinge sind da und manchmal ist es halt nervig, dann spricht man das an. Ich spreche da mit der geistigen Welt. Beispielsweise, wenn ich duschen bin, auf der Toilette bin oder wenn ich schlafen möchte, dann möchte ich nicht Besuch aus der geistigen Welt haben. Dann möchte ich gerne auch wirklich meine Ruhe haben. Und wenn jemand sehr penetrant ist, das gibt es tatsächlich, dann ist es ein innerliches so, stopp, schalte aus, ich muss das nochmal überprüfen und dann richten die sich auch danach. Das heißt, niemand wird, wenn er wirklich klar darin ist, von der geistigen Welt überrascht oder auch genervt, weil man für sich klar haben darf, dass man auch mal Nein sagen darf.
Jetzt bin ich sehr, sehr beruhigt, weil in der Tat ist es ja bei mir auch so, ich spüre ganz viele Energien. Und wenn ich mich darauf einlassen würde, würde ich wahrscheinlich auch die Energien von Verstorbenen spüren, hatte ich auch schon. Wobei ich halt eher dann aufschreibe, also nicht direkt das eigentlich bewusst präsent kriege in Worten, sondern ich schreibe es halt und bin dann meistens anschließend erstaunt, was da steht. Also das ist auch ganz spooky. Und trotzdem würde ich das jetzt niemals machen wollen, einfach so auf Empfang zu schalten. Also ich habe halt da auch meine Rituale, dass ich sage, okay, nee, ich ziehe da meine Grenzen und ich lasse auch nicht jeden in mich reinschauen. Bilde mir zum Beispiel mindestens ein, dass nicht jeder in mich reinschauen kann. Und ich persönlich fände das total übergriffig, das eben bei anderen zu machen. Ich war gestern, wenn wir kurz auf Clubhouse gehen, in einem Raum, wo in der Tat 2 Menschen das gemacht haben und Kontakte zum Jenseits hergestellt haben. Mhm. Und ich fand das auch schon sehr übergriffig. Mhm. Ohne Auftrag einfach zu sagen, okay, da ist dein Vater und jetzt meld dich oder deine Mutter im Raum. Habe ich ein gutes Gefühl dabei gehabt. Ich weiß, du warst auch da dabei und mich wird einfach auch mal deine Einstellung da dazu interessieren. Mhm.
Also auf Clubhouse ist es ja so, dass da ein Live-Experiment gemacht wird und dass die beiden wirklich großartig ausgebildet sind. Das sind wirklich Leute, die zum einen wirklich sehr fundierte und langjährige Ausbildung gemacht haben, die wirklich auch ein Renommee haben, die sind wirklich seriös. Und dieser Raum in Clubhouse hat die Überschrift gehabt, Live-Jenseitskontakte. Das heißt, wenn ich in diesen Raum hineingehe und als Zuschauer dabei bin, habe ich für mich die Entscheidungsmöglichkeit, wenn die Beschreibung, die ich gerade gehört habe, auf jemanden zutrifft, der in meinem Erleben dabei ist, dann habe ich die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich drücke auf die Hand und möchte gerne mit auf die Bühne gehen. Oder aber eben auch, ja, ich erkenne das, aber ich drücke nicht auf die Hand und möchte da drauf gehen und kann für mich was mitnehmen. Nicht jeder ist in der Erfahrung an der Stelle, dass er weiß, was da gerade passiert. Deswegen wird dieser Raum auch immer wieder refreshed sozusagen. Es wird erklärt, worum es da geht, was da gerade passiert. Und dann, wenn du merkst, boah, nee, das überfordert mich gerade, dann ist es deine Aufgabe für dich zu entscheiden, dass du aus diesem Raum rausgehen darfst. Weil du einfach manchmal gar nicht bereit bist, diese Informationen und Botschaften zu empfangen oder gar nicht weißt, wie das genau funktioniert. Und deswegen ist es gut, wenn dieser Raum immer wieder überprüft wird und immer wieder auch diese Informationen fließen, so wie ich das gestern erlebt habe. Und das, was da passiert ist, das, was viele halt eben auch zurückgemeldet haben, beziehungsweise eben nicht zurückgemeldet, sondern wie sie sich verhalten haben, ist, dass sie einfach nicht auf die Hand geklickt haben. Und das ist total in Ordnung. Grundsätzlich finde ich das nicht übergriffig. Ich finde eher, dass es eine schöne Möglichkeit ist, zu zeigen, dass es möglich ist. Also es ging um eine Live-Demonstration. Und ich finde, wenn du in diesem Raum bist, dann überlasse ich jedem, der in diesem Raum ist, die Verantwortung. Und jeder darf für sich diese Verantwortung tragen. Und genauso haben es auch die beiden Medien auf der Bühne gemacht, die ja moderiert wurden, noch von einem männlichen Kollegen, der hat auch eine richtig fundierte Ausbildung. Und für mich war das keine Übergriffigkeit, sondern das war eine Einladung zu einer Bereitschaft, für sich diesen Dingen anzunehmen. Und genau, einige haben sich dort zu Wort gemeldet und ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, weil ich live mit Einladungen und auch per Zoom diese Live-Jenseits-Kontakte als Demonstration bereits gemacht habe, wie hilfreich, wie wertvoll und wie wertschätzend diese Arbeit für jeden einzelnen Menschen ist, selbst wenn er sich vielleicht ein bisschen herausgefordert fühlt. Und es ist ja so, dass die geistige Welt keine Verstorbenen an uns sozusagen freigibt, die wir spüren, wobei der Verstorbene spürt, okay, wenn jetzt jemand unten in der Audience sitzt oder in der Audience sitzt im Clubhouse, dass da an der Stelle jemand auch die Botschaft nicht annehmen mag, dann wird sich der Verstorbene nicht melden, weil die geistige Welt weiß, die weiß einfach, wer kann es gut gebrauchen, für wen kommt das gut, richtig an, wer ist da auch mein Adressat und da wird einfach niemand irgendwie bloßgestellt oder sonst irgendwas. Das ist eine komplette Wertschätzung. Von daher bin ich da nicht d'accord, dass ich sage, das ist eine Überforderung oder übergriffig.
Okay, spannend, weil ich sehe es in der Tat anders, aber egal, also ich finde es total wertvoll, was die da gemacht haben, aber für mich gehört es in einen geschützten Raum, weil ich weiß nicht, wie derjenige oder was ich bei demjenigen, der sich jetzt da meldet, weil er vielleicht Sehnsucht hat, weil er in einer Trauer ist von mir aus, nach seinen Verstorbenen, wie er dann anschließend damit umgeht. Mhm. Also für mich gehört es einfach in geschützten Raum, aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht.
Also ein geschützter Raum ist es in dem Fall, weil es wirklich live Jenseitskontakt als Überschrift ganz dick und fett war. Das heißt also, wenn das überhaupt nichts für mich ist, wenn mir das spooky vorkommt, gehe ich gar nicht in den Raum rein oder gehe vielleicht als Interessent rein, höre einfach zu und gehe wieder raus oder bin einfach dabei oder. Und gleichzeitig ist es auch eine Geschichte, wo ich auch aus einer Erfahrung vielleicht berichten kann. Ich hatte eine Klientin, die ist 3-mal gekommen und die hatte ganz explizit den Wunsch, mit ihrem verstorbenen Ehemann zu sprechen. Und die ist schon etwas gesetzteren Alters gewesen, heißt über 70. Und die ist in ihren Jahren zwischen 70 und 80 3-mal bei mir gewesen. Und es ist mir nicht möglich gewesen, den verstorbenen Ehemann zu erhalten. Und für andere Informationen von anderen Verstorbenen war sie gar nicht offen, weil sie gar nicht diese Informationen aufnehmen konnte. Das heißt, wir haben kurze Gespräche geführt. Ich habe dann auch, da nehme ich auch kein Honorar oder ähnliche Dinge, sondern wir sprechen einfach, wir verbringen Zeit und dann gebe ich ein paar Impulse mit, die so aus mir, aus meiner Warte heraus vielleicht diesen Menschen Unterstützung geben könnten. Und dann überlasse ich den Menschen sozusagen wieder seinem Erlebniswelten. Und das war das 4. Mal, dass er beim 4. Mal dabei war. Und dann hat sie gesagt, ich probiere es noch einmal. Und wir haben den Kontakt erstellt und es war ihr Ehemann. Und der ist dann gekommen. Und einer der ersten Sätze ist gewesen, wenn ich für dich beim ersten Termin schon präsent gewesen wäre, dann hättest du für dich dein Leben vielleicht gar nicht weitergelebt. Und das wollte ich dir ersparen, weil du in der Zwischenzeit ganz viele Bausteine deines Lebens erfahren hast und dein eigenes Leben wieder gewertschätzt hast und damit nicht dein eigenes Leben aktiv beendet hast. Und deswegen war ich sozusagen an deiner Seite, habe dich unterstützt die ganze Zeit. aber ich war nicht da, um dir Informationen direkt übermitteln zu lassen. Und jetzt bist du so weit, dass du das vertragen kannst. Also diese Verantwortung tragen wir als Medium genauso. Und wenn wir diese Informationen erhalten und von Verstorbenen beispielsweise das Gespür kriegen, dass bestimmte Dinge einfach nicht erwähnt werden sollten, weil das teilen die Verstorbenen dann auch mit, ne? So nach dem Motto, ich habe da jemanden sitzen, aber ich möchte jetzt gerade gar nicht, dass diese Person hier in die Audience kommt, sondern dann lasse ich das über jemanden anders vermitteln. Das heißt also, eine Person wird beschrieben, die vielleicht fast identisch mit der Person übereinstimmt, die du selber für dich annehmen kannst. Und gleichzeitig kommen dann diese Informationen für diese Person, die es vertragen kann, kommt es an. Der Kontakt kommt zustande, der Dialog findet statt. Und die Person, für die das genauso stattfinden hätte stattfinden können, die kann das aufnehmen als sozusagen überbrachte Informationen und kann damit wertschätzend ihre Botschaften für sich auch annehmen, ohne dass es direkt mit ihr in Kontakt gebracht wurde. Und das ist dieses Getragenwerden der geistigen Welt. Sie übermittelt genau die richtigen Dinge zur richtigen Zeit und sie übermittelt genau die Dinge, die wir brauchen und nicht die Dinge, die wir wollen. Und das ist total cool, weil sie einfach einen besseren Überblick auf die Dinge hat, uns in unserem Leben wertschätzend und stärkend zu geleiten. Ja.
Total spannend, weil ich wusste ja das gar nicht, dass du sowas auch machst. Mhm. Als ich da gestern in dem Raum drin war. Und in der Tat, also es bringt uns irgendwie gerade zwar vom Thema Lebensmut und deiner Geschichte weg, aber ich finde das mega spannend, weil ich ja auch so ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Also ich meine, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Also ich durfte zum Beispiel auch mal zu meiner Geschichte, mein Vater hat sich ja umgebracht, als ich 6 Jahre alt war. Und da war ganz, ganz viel ungeklärt innerhalb der Familie, innerhalb meiner Eltern. Und ich durfte halt in der Tat auch mal Kontakt zu meinem Papa aufnehmen und ganz viel schreiben, wo ich gar nichts mit anfangen konnte. Und ich habe das meiner Mutter vorgelesen. Und ja, und das hat letztendlich dann nach 30 Jahren oder so ungefähr oder 40 Jahren endlich die Heilung gebracht. Also insofern ist das schon sehr, sehr wertvoll. Ich sag nur für mich, aber wirklich, das ist meine eigene Einstellung dazu, gehört halt nicht unter Publikum, beziehungsweise nicht, wenn man den Menschen dann anschließend keine Möglichkeit hat, den irgendwie aufzufangen. Das ist eigentlich das Einzige, wenn die Moderatoren im Clubhaus dann anschließend die Möglichkeit hätten, mit dem Klienten oder ja, mit dem Probanden ins Gespräch zu gehen und praktisch auszutauschen, wie war das jetzt für dich, wie fühlst du dich, dann finde ich das voll okay. Dann finde ich das mega. Nur war das halt gestern nicht der Fall. Und dann finde ich, weiß ich nicht, da habe ich halt gespaltene Gefühle dort.
Die Demonstrationen live und online beispielsweise finden auf einer anderen Kategorie auch statt. Also ich möchte es gar nicht jetzt irgendwie verteidigen oder sowas, sondern aus meiner Haltung heraus berichten. Und ich finde, wir kommen gar nicht so weit weg von Lebensmut, weil ich das mache, was ich mache, würde ich sagen, das ist das Ergebnis des Lebensmutes. Und da können wir gerne auch gleich nochmal drauf zurückkommen, warum das überhaupt so ist, weil die erste Erfahrung mit meinem Großvater da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, als ich 8, 9 Jahre alt war. Genau. Hat eine andere Kategorie, diese Demonstration, weil dort geht es nicht in die Tiefe, nicht wirklich an die Substanz der eigenen Person und der wirklichen Beweggründe, was dahinter steckt, sondern es geht darum, erstmal Liebe, es geht darum Wertschätzung, es geht darum Halt, es geht da um Stärkung. Ja, diese Dinge mit zu vermitteln. Und ich finde, Tod ist immer noch ein Tabuthema. Und wir haben uns einfach dahin entwickelt als Gesellschaft, dass wir sehr, sehr häufig das Thema Tod und Verlust so sehr als tabu und angstbesetztes Thema betiteln und noch keinen gepflegten Umgang damit entwickelt haben. Und genau das sehe ich da als wichtige Arbeit für mich als Medium, weil Medium wird immer so spooky irgendwie gesehen. Letztendlich ist es ja eine Tradition, die in England halt mehrere Jahrhunderte alt ist und die in Deutschland beispielsweise ja verglichen werden kann mit dem Seelsorger. Und dort ist eben das Leben nach dem Tod und das Leben vor dem Tod bereits integriert. Und für die Engländer ist es sehr, sehr grundsätzlich schon vorhanden, ja, schon integriert, was ja in Deutschland eher weniger der Fall ist, ne? Da wird es ja anders betitelt. Genau. Und das Thema Lebensmut, ich hoffe, das ist okay, wenn ich da schon direkt irgendwie diesen Bogen schließe zum Thema Lebensmut.
Ja, zurück. Das wäre meine nächste Frage ist, was ist für dich Lebensmut?
Für mich ist Lebensmut die Lebenslust, immer wieder neu zu entdecken, die Lust, warum ich hier bin, was ich erlebe und Bereiche zu entdecken, in denen es vielleicht weniger mutig gewesen ist. Also Angst plus ein Schritt, sagt ein Freund immer von mir. So, Mut ist Angst plus ein neuer Schritt. Und da eben festzustellen, wo geht mein Herzschlag hoch? Wo habe ich Sorge? Wo habe ich Angst? Und häufig ist Angst gar nicht Angst, sondern Furcht. So als Grund eines der Gefühle, die eben so eher basisorientiert sind. Und da einfach zu entwickeln, ich habe nur einen Blick und ich habe plötzlich den Blick etwas weiter gefasst. Und dann sehe ich das Meer und sehe total viele Wale in diesem Meer schwimmen. Und da tippe ich auf einen dieser Wale drauf und schon habe ich Wahlmöglichkeiten. Das heißt, ich bin nicht so eng in dem Radius, in dem ich bisher meinen Erfahrungsschatz sehe, sondern ich öffne mich für die Möglichkeiten, die sich zwischen meinen oder am Rande meiner Grenzen und drüber hinaus bewegen. Deswegen gibt es auch keine wirkliche Box. So, man sagt immer, denk außerhalb von einer Box. Ich glaube, das ist so ein riesenparadiesisches Feld. Und da gibt es halt verschiedene Wände, die wir zum Schutz, zum Eigenschutz unserer eigenen Glaubenssätze sozusagen aufgebaut haben, damit wir diese Weite und die eigene Großartigkeit, die eigene Individualität, die unglaublich genial ist, dass wir die nicht so als überwältigend empfinden, sondern einsortierbar empfinden. Und da spielt der Kopf, das Gehirn, die Rationalität und dessen, wie wir geprägt sind, eine große Rolle.
Wow, was für eine tolle Erklärung. Jetzt wisst ihr als Zuhörer, warum ich die Beiträge im Clubhouse von Nils einfach liebe. So viel Tiefe, so viel Weisheit da drin. Unglaublich. Wann in deinem Leben warst du lebensmutig oder besonders lebensmutig?
Mit der Erfahrung, als mein Großvater verstarb, der hat Krebs gehabt und ich wusste vorher schon, dass er versterben wird. Und meine Eltern sind dann ins Krankenhaus gefahren und haben die Großeltern der anderen Familienseite als Aufpasser, als Babysitter mit 8, 9 Jahren immer noch im Haus gehabt. Die waren nicht mehr so gut zu Fuß und konnten die Treppenstufen in den ersten Stock, dort wo mein Kinderzimmer gewesen ist, nicht mehr gehen, haben aber sozusagen unten Rufbereitschaft gehabt, sozusagen, wenn ich runtergekommen wäre oder sie gerufen hätte, ob sie noch da sind oder sowas, dann wären sie da gewesen. An diesem Abend, als sie ins Krankenhaus gefahren sind, das haben sie mir nicht erzählt, ist mein Großvater verstorben und er hat sich bei mir zum Abschied gezeigt und ich habe ihn wahrnehmen können und zusammen mit meinem Geistführer, also ein Begleiter aus der geistigen Ebene, der uns durch alle Inkarnationen begleitet, ja, der uns einfach zur Verfügung steht, der uns Impulse, der unsere Intuition auf Vordermann bringt, auf Hochglanz poliert sozusagen, um uns Impulse zu geben. Und in diesem Erlebnis war es so, dass er sich verabschiedet hat mit den Worten, Nils, du kannst mich jetzt zwar nicht mehr sehen in der üblichen Art und Weise, aber wenn du den Vorhang, und das ist nur ein Gedanke weit entfernt, beiseite schiebst und dich darauf einlässt und in guten Erinnerungen oder in Gedanken herumwühlst, die uns verbunden haben, dann bin ich genauso eng bei dir, wie das vorher auch war. Aber meinen Körper muss ich leider hier zurücklassen. Und dann hat er sich wieder etwas entfernt von mir, so, und ich war halt wach. Ich habe wirklich aufrecht in meinem damaligen Kinderbett, in dem Kinder- und Jugendbett gesessen und ich konnte ihn wirklich sehen. Und am nächsten Morgen hatte ich das Gefühl, ich habe aber geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich aber dann das Gespräch zu meinen Eltern gesucht und habe gesagt, von wegen, der Opa ist jetzt auf der anderen Seite und so, ne? Und die waren ganz irritiert und haben das halt gesagt. Ich habe mich lange Zeit nicht an diese Worte erinnern können. Das wurde mir dann wieder zurückgemeldet, dass das so war. Und diese Begegnungen haben mir einfach gezeigt, dass das Leben einfach unendlich ist als Seele, nicht als Körper in unserem Körper, sondern als Seele. Und dass wir eben mehr sind als nur der reine Körper und der Geist, also der Verstand in der Stelle. Und diese Begleitung meines Geistführers und meines Großvaters hat mich eigentlich die ganze Zeit geprägt. Und in einer der Rückführungen während meiner Ausbildung als Medium, ja, da gibt es eine Ausbildung, habe ich eine Rückführung erlebt, die mir Erinnerungen hervorgebracht hat, dass es während meines Geburtsprozesses wohl auch Sekunden gegeben haben musste, wo meine Seele nicht im Körper war. Und das sind so 13, 14 Sekunden gewesen, die wohl auch mit körperlichem Nullstillstand gewesen ist, also eine sogenannte Nahtoderfahrung. Und ich kann mich erinnern in diesen Bildern, sie sind immer wieder aufgetaucht, dass da eben eine unglaubliche Helligkeit, eine Liebe, eine Getragenheit gewesen ist und ich für mich dieses Gefühl gerne weiterhaben wollte. Aber das unbequem war, im Geburtsprozess dann aus dem Körper meiner Mutter herauszugleiten. Und das hat halt für Irritationen gesorgt. Und das hat sehr oft meinen Kopf oder meinen Geist, meine Intuition sehr in der geistigen Welt gehabt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin gar nicht geerdet. Ich gehöre gar nicht hierhin in diese Welt. Und es hat sich eben sehr, sehr schön während der Ausbildung ergeben, dass das wieder zusammengefügt wurde. Und es hat mich in der Kommunikation zwischen den Welten, also ist ja eigentlich nur eine Welt, sehr schön wieder zusammengefügt und noch kraftvoller, noch mutiger, noch lebensmutiger sein lassen. Weil ich nämlich manchmal Dinge einfach nicht gemacht habe, gezögert habe oder Angst hatte, weil ich gedacht hätte, wenn andere das sehen, wie würden sie da über mich urteilen? Und mittlerweile ist mir das ziemlich egal.
Oh, Gänsehaut am ganzen Körper, ganz ehrlich, mit der Geschichte von deinem Großvater. Wow, kann ich da nur sagen. Und mir fehlen jetzt irgendwie fast die Worte. Aber wie alt warst du da? 8?
8 oder 9 müsste ich gewesen sein. Also es war 1989, ich weiß noch nicht mehr. Der ist, glaube ich, im April verstorben. Dann müsste ich gerade 1 Monat 9 gewesen sein, ja.
Wie hat sich danach dein Leben weiterentwickelt? Wie geht man damit um, wenn man dann weiß, ja, da ist nur ein Schleier, da ist nur ein Vorhang, den kann ich beiseite schieben. Und dann sehe ich alles, was da ist und ich spüre die Energien. Wie geht man als kleiner Junge damit um? In der Schule, im Kontakt mit anderen, das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor.
Ja, vor allen Dingen war es schwierig, wirklich in der Schule anzukommen, bei Freunden und Bekannten, also Freunde zu entwickeln. Das war nicht ganz leicht und doch ganz leicht. Ich habe immer geglaubt, das können alle so, wie ich das mache, und habe gar nicht diese Unterschiede wirklich darauf wahrgenommen und habe das auch nicht immer geäußert, sondern das war für mich einfach so mein Erleben und so selbstverständlich, dass ich nicht immer wirklich alles geäußert habe, was ich gesehen oder empfunden habe. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum sprechen die anderen Kinder über andere Themen? Das war, also ich würde sagen, bewertend als Kind war das mir einfach zu oberflächlich. Und da haben die irgendwie, weiß ich nicht, die haben über irgendwelche Spiele gesprochen und da ist dieser kindliche Anteil, der war bei mir schon relativ erwachsen, irgendwie, heute würde ich sagen, recht weise. Und da gab es dann eine Zusammenführung genau dieser Themen, dass ich dann einfach mich mehr und mehr an die Kinder gehalten habe, wie sie das erleben und was sie machen. Und gleichzeitig war aber diese unstillbare Gier oder eine Form der Sehnsucht da, auch genau meine Bedürfnisse, meine Themen, meine Wünsche, meine Gedanken mitzuteilen. Und das habe ich eigentlich immer dann verbunden, dass ich sehr viel mit Erwachsenen, gerade mit Senioren gesprochen habe, die einfach eine gewisse Lebenserfahrung hatten und auch in dem Punkt schon religiös waren. Da bin ich mit Kirche in Kontakt gekommen, wo ich dann einfach meinen Anteil sozusagen mit ihnen ins Gespräch bringen konnte. Und die waren immer ganz mit großen Augen dort sitzend oder stehend und haben mir halt auch Fragen zurückgestellt, wie ich die Welt so erlebe und wahrnehme. Und auf der anderen Seite habe ich dann einfach im Dreck gespielt, bin auf Bäume geklettert, habe mit den Jungs Sport gemacht und irgendwie mich mal im Fußball probiert, wo ich festgestellt habe, ist überhaupt nicht mein Sport. Also ich habe sozusagen für mich zwei eigene innere Welten erschaffen, die dann später mit Schule ganz, ganz viel einfach wieder in diese Einschränkung waren. Also ich habe ganz viel von dem verloren. Ja, war sehr rational, war sehr kühl, innerlich irgendwie schüchtern und verletzt fühlte ich mich und nicht wirklich verbunden mit dem, was da ist. Dementsprechend sahen meine Zeugnisse auch immer aus.
Okay. Ja. Irgendwie nicht von dieser Welt, oder?
Ja, genau. Und trotzdem, und heute kann ich sagen, ich bin von dieser Welt und ich gehöre hierhin. Und es ist wichtig, weil es eben keine zwei unterschiedlichen Welten sind, und sondern der Kern eigentlich immer genau an der richtigen Stelle ist. Und im Moment des Dortseins wirklich sich zu begreifen, zu sagen, hey, das Leben zu leben ist die Berufung schlechthin.
Das stimmt, ja. Wie ist der Lebensweg weitergegangen? Was
ja. Ich habe was ganz Klassisches gelernt. Ich bin Kaufmann im Einzelhandel gewesen und habe gedacht, ich müsste was mit Menschen machen, ja, und müsste dann irgendwie diese Welt irgendwie begreifen, erleben, und habe mich da sehr, sehr schwer getan. Und habe durch den Zivildienst gemerkt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ist genau mein Ding, weil die noch diese frische, junge Angebundenheit haben und gleichzeitig viel Erfahrung gemacht haben, also gerade im Kinder- und Jugendheim, die sehr herausfordernd für sie waren und wo sie das Gefühl bekommen haben, ihre Eltern sind nicht so an der Stelle fürsorglich, wie sie es sein dürften. Und durch den Zivildienst bin ich dann in die pädagogische Arbeit eingestiegen und habe mich da ganz viel bewegt und habe dann irgendwann entdeckt für mich die Kreativität, das Schauspiel, Theaterspielen, habe also ein Studium zum Schauspiel, einfach nur, weil ich es wollte, gemacht und habe dann aber versucht, da in diesen Bereichen zu arbeiten und bin dann über verschiedenste Projekte an eine Situation gekommen, wo ich einfach mich auf meinen eigenen Lorbeeren sozusagen ausgeruht habe und gedacht habe, das Leben, das ist so sehr vielseitig und fürsorglich und ich kann mich da hineinfallen lassen, mir kann nichts passieren. Dass aber Rechnungen gezahlt werden müssen, dass aber auch mit Menschen sprechen, wenn eben Rechnungen nicht mehr gezahlt werden und wenn ich auch noch eine Verantwortung, weil ich in einer WG gewohnt habe, damit habe, dass ich mit den Menschen sprechen muss, was ich da gerade tue, oder auch mit meinem Arbeiten, dass ich dann plötzlich doch irgendwo Geld verdienen muss, also in einer beruflichen Tätigkeit bin. Das war für mich da an der Stelle einfach mal völlig unwichtig. Und was ist danach passiert? Danach bin ich aus der Wohnung rausgeflogen, aus der gemeinschaftlichen WG, und hatte keine Gelegenheit mehr, irgendwo zu wohnen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nur ein geliehenes Auto meiner Familie. Und auch das war nicht meins. Also war ich relativ schnell mit einem Körbchen, einem Hund und einer Tasche auf der Straße. Und hatte dort so das ein oder andere wirklich kuriose, verrückte Erlebnis. Und habe einfach mal gesehen, wie sehr Menschen beurteilt, verurteilt werden, wenn sie eben am Rande der Gesellschaft sind und sich keine Gedanken dazu machen, wie sie an die Stelle gekommen sind, was denn da eigentlich in ihren inneren Prozessen los ist. Und Gott sei Dank habe ich eine wundervolle Freundin, die bis heute noch ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist, die einfach gesagt hat, hey Nils, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich stelle dir jetzt einfach mal mein Sofa zur Verfügung und ich unterstütze dich da drin, dass du wieder zu Brot und Lohn kommst sozusagen. Und genau, und so waren also sozusagen 6 Monate Gesamtzeit, hatte ich kein eigenes Obdach.
Okay, aber du hattest Freunde, du hattest Familie, wo du übernachten konntest. Also du warst jetzt nicht unter der Brücke.
Unter der Brücke nicht, aber draußen auf der Straße. Das waren aber letztendlich 3 Tage und Nächte, die dann draußen wirklich auf der Straße waren. Aber insgesamt bis zum wirklichen eigenen Obdach waren es 6 Monate, genau. Und in der Zeit fühle ich mich nicht wirklich richtig angekommen. Das war, ne, geduldet und irgendwie, ja, man hat dann irgendwie das Gefühl, man ist nicht wirklich willkommen, ne? Und ja, nicht mal Gast, nicht mal richtig Gastgefühl, sondern wirklich irgendwie geduldet, aber nicht wirklich willkommen. Und das ist ein ganz, ganz mieses Gefühl und das setzt ganz viele Prozesse in einen im Gang. Und während dieser Zeit habe ich dann die Gelegenheit bekommen, einen Workshop zu besuchen. Und das war der Anfang vor etwa 14 Jahren, wirklich in diese mediale Ausbildung zu kommen und gleichzeitig in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten, wo ich sozusagen genau diese Themen aus 2 Richtungen machen kann. Einmal mega geerdet, ja, sich um wirkliche Prozesse und Thematiken und psychische Erkrankungen und Medikationen und solchen Sachen zu kümmern. Und auf der anderen Seite eben um die Trauerthemen. Und jetzt kann ich so ein bisschen beides miteinander verbinden und bin jetzt gerade eben dabei, nochmal meine Stundenanzahl zu reduzieren von der ganzen auf eine halbe, auf eine Dreiviertel und von der Dreiviertel jetzt auf die halbe Stelle, damit ich eben, weil die Arbeit als Selbstständiger mit Soul Navi, so heißt meine Firma übrigens, ja, einfach nochmal größeren Bedarf gerade hat, ne? Weil ich festgestellt habe, das wächst jetzt richtig heran.
Auch durch wir reden ja jetzt zu einer Zeit, wo Corona-Lockdown, die dritte Welle oder was weiß ich, wie viel das in Deutschland jetzt schon ist. Ich bin ja in der Schweiz, hier ist es entspannter. Auch durch Corona bedingt mehr Bedarf bei dir?
Ich würde sagen, das hat sich dadurch nicht verändert. Die Art und Weise, wie die Klienten zu mir finden, hat sich verändert, weil sie sonst wirklich 1:1 live bei mir waren. Und da sind jetzt weniger Menschen, die diesen Live-Kontakt suchen, weil sie einfach auch selber ihre Ängste und Sorgen haben. Aber ich dürfte letztendlich eine Person ja immer in meinem häuslichen Umfeld, wo die Praxis integriert ist, nehmen, also willkommen heißen. Aber viele davon sind halt genau so, wie wir jetzt zusammensitzen, online per Zoom. So, ja, wir sitzen dann online miteinander und die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit dir widme, dann wäre der Kontakt dann ja auch möglich. Von daher ist es genau so, ne? Also wir arbeiten sehr viel über Zoom und dann gibt's auch die Demonstrationen über Zoom. Dann habe ich eine etwas größere Kamera aufgestellt und einen etwas größeren Bildschirm noch als jetzt hier vor dem Laptop, damit ich dann auch wirklich alle Gesichter wirklich groß und gut sehen kann.
Spannend ist ja bei mir ähnlich, ich mache ja auch alles über Zoom, aber halt auch schon vor Corona. Mhm. Und ich bin immer wieder verblüfft, aber das zeigt uns ja auch Clubhouse, wie du auch durch diese digitalen Medien wirklich trotzdem ganzen intensiven Herzenskontakt oder auch Seelenverbindung, mag ich es einfach nennen, herstellen kannst. Mhm. Und das sieht man ja wieder, alles ist Energie. Also ja. Mein, es gibt nichts anderes als Energie. Und im Grunde genommen ist das die Realität und nicht das, was wir normalerweise im Außen erleben.
Sowohl als auch, würde ich sagen. Das, was wir im Außen erleben, erleben wir nur deswegen, weil das ja ein Teil von uns ist, ne? Also alles, was du im Außen siehst, ist deine Einstellung, deine Haltung zum Leben bis gestern.
Richtig, genau.
Genau.
Sehr, sehr cool. Welche Menschen kommen denn zu dir? Sind es hauptsächlich Jugendliche, sind es Ältere? In welchen Situationen kommen die zu dir? Das würde mich auch noch interessieren. Mache normalerweise nicht intensiv, so intensiv, sage ich jetzt gleich dazu. Normalerweise geht es ja eigentlich gar nicht bei mir drum, aber jetzt interessiert das mich persönlich.
Also im häufigsten Falle sind es tatsächlich Frauen. Ich würde sagen, es sind so Frauen ab 30 bis 70. Hin und wieder kommen auch Männer. Männer trauen sich da auch. Die sind etwas anders geprägt aus einer bestimmten Historie und Glaubenssätzen heraus. Und ich finde es total schön, dass sich die Männer diesem Thema öffnen, immer mehr. Genau, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Männer gehabt wie in diesem Jahr. Und das hört gerade, wenn ich auf den Kalender halt geguckt habe, heute Morgen noch wieder, hört es irgendwie auch nicht auf. Im Moment sind die Männer sehr die Vorreiter. Das finde ich sehr schön. Genau, also und Männer sind so zwischen 40 und 60. So, das sind so von der Altersstruktur und den Geschlechtern her. Grundsätzlich sind es aber Menschen, die einfach schon seit mindestens einem halben Jahr einen Verlust erlitten haben und das Gefühl haben, da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde. Und ich habe das Gefühl, ich möchte gerne da diese Diskrepanz zwischen Himmel und Erde irgendwie erlebbar haben und ich möchte mein Leben erleichtern. Denn egal welche Form des Verlustes, ob es jetzt ein Partner ist, ob es ein Jobverlust ist, es hat immer ein tiefes Gefühl von Trauer, Vermissen und Mangel löst es aus. Ja, das ist ein Trigger für Mangelempfinden, für etwas, was nicht da ist und eine Situation, das darf so nicht sein, das muss definitiv anders sein, ansonsten komme ich damit nicht zurecht. Und da hat die geistige Welt wundervolle Möglichkeiten und wir können zusätzlich damit eben auch noch gucken, wie kann das Ganze weitergehen, weil ich ein Programm entwickelt habe, ein sogenanntes Soul Whisper Community ist das. Das ist ein Club, in dem wir monatlich eben beieinander sind und miteinander Content, also ich gebe ein bisschen Content hinein und wir gehen in den Austausch und so weiter und so fort und das Ganze ist eine Art Coaching-Programm, ja, dass du dein Leben nach dieser Verlusterfahrung und nach diesem Jenseitskontakt oder nach einem Aura-Reading, der Seelenpotenzialgeschichte als farbliche Komponente und deine Potenzialanalyse, dass du danach dein Leben wieder sinnvoll, fröhlich, gestalterisch und kraftvoll genießen kannst. Und dafür hilft einfach eine Zeit lang danach nochmal begleitet zu werden. Und das habe ich halt festgestellt, dass es vielen Menschen so geht, dass sie das benötigen, auch für sich erkennen, dass sie das gerne benötigen möchten oder in Anspruch nehmen möchten. Aber es gab es noch nicht. Und da habe ich sozusagen diese Menschen nochmal weiter an die Hand genommen und die entscheiden sich freiwillig dazu. Ich biete das nie an, sondern die Menschen finden dann immer noch diesen Bereich. Und widmen sich dann ihrer selbst. Und das finde ich einfach großartig, dass die Wertschätzung zu sich selbst so stark wächst. Das finde ich einfach echt toll.
Sehr, sehr schön. Und du gibst mir bitte die ganzen Infos, die dann natürlich in die Shownotes kommen. Also wenn du, der du jetzt zuhörst, gerne Kontakt mit Nils aufnehmen willst, wenn du, sag das jetzt einfach mal in deinem Namen, wenn du dich gerufen fühlst, wenn du ihn bitten willst, Kontakt zu den Verstorbenen aufzunehmen, dich zu begleiten, in der Trauer, im Verlust oder wie auch immer, Du spürst den Ruf, du weißt ganz genau, wenn Daniel jetzt der Richtige für dich ist, dann möchte ich dir jetzt Mut machen, dich bei ihm zu melden, weil ich persönlich finde, es ist eine mega, mega wichtige Arbeit, die ihr macht. Und ich weiß, wenn ich damals mit 30, 40 die Möglichkeiten gehabt hätte, das aufzuarbeiten, Kontakt mit meinem verstorbenen Vater, mit meinen Großeltern und aufzunehmen, hätte ich mir vermutlich in meinem Leben viele Dinge ersparen können. Und also gib mir gern die Kontaktdaten, wie die Zuhörer Kontakt mit dir aufnehmen können.
Darf ich denn dir und deinen Zuhörern und Zuschauern ein Geschenk machen?
Gerne, sehr, sehr gerne. Ist überhaupt okay. Nicht abgesprochen. Normalerweise spreche ich das mit meinen Interviewgästen vorher ab, aber das, umso schöner, wenn das spontan kommt.
Ja, ich habe gerade einfach das Gefühl, ich möchte deinen Zuhörern einfach etwas mitgeben, weil vielen vielleicht auch so ein Vorbehalt ist und da sie nicht genau wissen, ist der wirklich so wie jetzt hier im Interview, möchte ich den Menschen einfach 5 Tage lang eine Begleitung durch mich schenken. Das ist eine mit allen Sinnen Trauer verarbeiten, also wie die Hellsinne und deine eigentlichen Sinne dir helfen können, deine Trauer zu verarbeiten und du die Welt einfach auch nochmal anders wahrnehmen kannst. Das werde ich im März, Ende März werde ich das anbieten, 5 Tage lang. Da kann man sich dann so anmelden. Da gebe ich dir den Link dafür, wo man sich anmelden kann. Das gibt 5 Tage lang, immer abends von 20 bis 22 Uhr 2 Stunden, wo wir miteinander einfach bestimmte Themen bearbeiten, wo man sich herausgefordert fühlen darf und wo man halt bestimmte Übungen und miteinander ins Gespräch kommt, wie genau eigentlich die Trauer sinnvoll verarbeitet werden kann. Und wir stellen uns genauso auch die Frage, gibt es eigentlich ein Ende der Trauer oder lebt man nur mit der Trauer? Und das kann ganz spannend werden. Und das möchte ich gerne den Leuten schenken.
Das ist eine spannende Frage. Gibt es ein Ende der Trauer oder lebt man mit der Trauer? Genau. Also vielen, vielen, vielen Dank für dieses Geschenk, das ich natürlich im Namen meiner Zuhörer gerne annehme. Und ich möchte nochmal sagen, wie wertvoll das ist. Also ich werde jetzt daran teilnehmen. Danke dir.
Finde ich super, super gerne. Wirklich vielen Dank für die Einladung.
Und jetzt möchte ich mit dir die obligatorische Mut-Quickie-Runde machen.
Ja.
Das heißt, Mut-Quickie, ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du antwortest spontan in kurzen Sätzen einfach das, was dir gerade in Sinn kommt.
Oh, wie schön. Ja, ich freue mich. Toll.
Also, was sind deine 3 wichtigsten Werte, Nils?
Ehrlichkeit, Spontanität ist tatsächlich ein Wert für mich und authentisch sein, also ehrlich und authentisch ist für mich getrennt, ja.
Für mich auch, danke. Was sind deine 3 größten Stärken?
Humor, das Leben und mich nicht so ernst eben nehmen, das ist so Humor und das Leben nicht ernst nehmen. Mir fällt zu jeder Situation ein Lied ein. Egal welcher Satz, mir fällt sofort eine Liedzeile oder ein Lied ein. Und das dritte ist, ein Aufgeben heißt manchmal nicht, dass man scheitert. Das ist so, noch ein dritter Aspekt. Denn lustvoll scheitern kann total viel Spaß machen.
Sehr cool. Danke dir. Wie würde deine Freundin dich beschreiben?
Der tiefsinnigste Verrückte, den es gibt.
Super. Was bedeutet Erfolg für dich?
Boah, das ist eine spannende Frage. Erfolg ist das, was passiert, nachdem ich es getan habe.
Okay. Dein Lieblingszitat oder Motto?
Ja, das kommt von Osho und Eckhart Tolle hat es auch schon mal erwähnt. Der Schmerz ist unvermeidbar, aber das Leiden ist frei wählbar.
Sehr schön. Was war der beste Tipp, den du je bekommen hast?
Der beste Tipp.
Oder Ratschlag. Ich mag das Wort Ratschlag.
Ja, genau. Da geht's mir auch so. Dann habe ich immer das Gefühl, ich muss sofort die Hand wegziehen.
Ja, genau.
Oder den Kopf wegziehen. Der beste Ratschlag. der war tatsächlich, Nils, du kannst es so denken, aber du musst es nicht so tun. Und zwar, nimm dich selbst nicht so ernst und so wichtig.
Sehr cool. Einer meiner wichtigsten Sätze. Mach dich nicht so wichtig. Gibt's ein Buch, ein Film, ein Lied, was dein Leben geprägt hat, wo du sagen kannst, ja, das ist lebensverändert für mich gewesen?
Der Film, würde ich sagen, ist von Wayne Dyer, heißt, glaube ich, The Shift. Der war für mich bestätigend und dementsprechend lebensverändernd. Buch würde ich sagen, war Cornelia Funke mit ihren Kinderbüchern, weil sie so viel Kreativität und Magie reingebracht hat. Da gibt es kein bestimmtes, sondern ich weiß noch, dass es von ihr geschrieben ist, aber mir fällt das Buch nicht ein.
Also, ach, das mit ihrem Lesen, oder? Mit den Büchern? Ah, wie heißt das Buch? Egal. Ich such's raus und tue es in die Shownotes mit rein.
Buchstabendieb oder irgendwie sowas Richtung, ne?
Ja, genau.
Ja, das war auf jeden Fall ein Buch. Und später als Erwachsener würde ich sagen, waren Gespräche mit Gott, die mich einfach nochmal haben erleben lassen, dass immer wenn ich gezweifelt habe an dem, was meine Fähigkeiten betrifft, weil wir auch einfach nur Menschen sind und ich glaube, jeder, der im Bereich der Medialität unterwegs ist, der denkt manchmal, hey, warum mache ich das denn eigentlich und ist das alles wirklich richtig gut, habe ich den Menschen wirklich an der Stelle geholfen, war das wirklich ausreichend und dann lese ich Gespräche mit Gott und denke, hey, Nils, es geht gar nicht um dich, es geht um den Klienten an der Stelle, warum machst du dir eigentlich Gedanken und da hilft mir immer Gespräche mit Gott, das nochmal durchzulesen, ja.
Du siehst mein Strahlen, weil Gespräche mit Gott ist auch mein Buch. Hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
Also ich glaube, ich habe je nachdem, also früher hatte ich als Kind ein Vorbild, weil ich das geliebt habe, dass jemand ganz frei und charmant und ganz extrovertiert so leben kann und scheinbar sich keine Gedanken über alle anderen macht. Das war Elvis Presley. Der hat Gitarre gespielt und der hat gesungen und der hat die Frauen umworben und so weiter. Und das hat mir natürlich, es war ein Schauspieler, es war im Film so. Aber mich hat es damals sehr, sehr angesprochen. Und ich habe gedacht, boah ja, Schauspieler und Sänger willst du werden und das in Köln. So, ich hab das tatsächlich wahrgemacht, ich habe gesungen, ich habe geschauspielert und ich war in Köln. Also den Lebenstraum sozusagen habe ich mir schon erfüllt. Heute gibt es keine speziellen Vorbilder, sondern es gibt Menschen, die mich inspirieren, also Vorbild in Form von Inspirateuren. Und da möchte ich an der Stelle einen sehr, sehr jungen Mann eigentlich erwähnen, das ist der Jens Heuchemer, der hat den Creator Circle ins Leben gerufen, der mich immer wieder zum Nachdenken, zum Inspirieren, zum Selbstüberprüfen anspricht. Er ist auch auf Clubhouse ganz aktiv, unter anderem. Und ein wundervoller Speaker und das mit 10 Jahren jünger, also der ist 10 Jahre jünger als ich. Dann gibt es natürlich ganz viele Leute wie Neil Donald Walsh natürlich, dessen Videos ich gerne, oh, jetzt klingelt hier das Telefon, dessen Videos ich sehr, sehr gerne ansehe und bei den Summits gerne mitmache. Und auch meine Kollegen. Es gibt 3 große Kollegen, würde ich sagen. Das eine ist Nina Herzberg, es ist eine wundervolle Kollegin, zu der ich auch immer wieder aufschaue, Sue Dybe. Und allen voran ist einfach derjenige, der mich in meiner Ausbildung bereits schon mit Büchern begleitet hat. Das war Pascal Foggenhuber. Dessen Buch habe ich halt gelesen, während ich meine Ausbildung machte. Und er hat sozusagen mal die bodenständige Seite wieder in mir wachgerufen und habe gemerkt, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen und Komponenten, die uns einfach miteinander verbinden.
Cool, danke dir.
Sehr gerne.
Jetzt kommt eine etwas längere Frage, also gut aufpassen.
Okay, ich höre.
Also, stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte. Einfach raus aufs offene Meer mit dem Ziel, neues Land zu finden, so Kolumbus-like. Mhm. Du hast keine Garantie, logischerweise, auf Land zu treffen. seid ihr unterwegs und dann kommt der Tag, an dem dir dein Schiffskoch sagt, Nils, wir haben genau die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht. Was soll man tun? Wir könnten nur umdrehen. Und es ist der Moment, an dem du weißt, dass deine Vision, Land zu finden, ans, ja, neue Wege zu gehen, was Neues zu entdecken, eventuell nicht aufgeht und ihr alle verhungern und verdursten werdet. Gleichzeitig ist aber da natürlich so eine leise Stimme, die dir sagt, Nils, du hast die Wahl. Noch kannst du umkehren. Du könntest dafür sorgen, dass er sicher heimkehrt. Du kannst ja dann alles sagen, du hast es wenigstens probiert. Stell dir mal den Tag vor und die existenzielle Bedeutung deiner Wahl. Wie würdest du dich entscheiden?
Die Hälfte aller Vorräte. Das heißt, wir sind an dem Punkt gekommen und wenn wir jetzt zurückfahren, würde die andere Hälfte der Vorräte ausreichen, damit wir sicher am Ufer ankommen.
Genau.
Ich glaube, ich würde die Frage in die Mannschaft stellen und würde sagen, wer von euch möchte weitermachen, wer von euch nicht.
Du musst entscheiden.
Genau, ich muss entscheiden, genau. Und ich würde die Frage tatsächlich in die gesamte diplomatische Ebene geben. Ich würde sie wirklich demokratisch entscheiden lassen. Seid ihr bereit dafür? Also ich würde es tun. Ich würde definitiv weitergehen und wenn ich dabei sterbe. Ich bin bereit zu sterben, wenn der Tag jetzt sofort kommen würde. Ich bin bereit zu sterben, weil ich habe so viele Sachen erlebt. Ich bin so dankbar, ich bin so erfüllt, wenn es jetzt, wenn sozusagen die geistige Welt sagt, Nils, dein Job ist jetzt in dieser Sekunde um, ich habe keine Ahnung, 12.50 Uhr sehe ich auf einer Uhr, ist vorbei und ich würde sagen, es ist okay. Es ist absolut okay. Ich habe da keine Angst vor, es ist okay. Und diese Bereitschaft hätte ich weiter auch auf Entdeckungstour zu gehen oder eben nicht.
Was ist, wenn in deiner Mannschaft genau 50-50 ist? Und du die Verantwortung nicht abgeben kannst an die Mannschaft?
Ich will die Verantwortung nicht abgeben, sondern ich möchte ein Meinungsbild haben.
Ich weiß, aber...
Ich bin bereit zu sterben, ich lasse das, ich nehme die Menschen mit. Und jeder, der sagt, ich gehe nicht mit, findet über Beiboote den Weg zurück.
Sehr coole Antwort. Ich finde, das ist eine total spannende Frage, weil in der Tat bisher alle komplett anders geantwortet haben. Es hat sich noch nie eine Antwort wiederholt. Ist mega spannend. Und die nächste Frage, die ich im Anschluss habe, bist du in deinem Leben schon mal an so einem magischen Punkt of no return gewesen, wo du entweder nur, ja, wo es eigentlich keine vorwärts ging, nur noch. Du konntest nicht mehr umkehren.
Ich würde sagen, ja. Also ich habe eine Privatinsolvenz nach dieser Obdachlosigkeit erlebt und da war halt die Frage, investiere ich jetzt in eine Selbstständigkeit während der Insolvenz oder nicht? Was könnte ich verlieren? Alles. Was könnte ich gewinnen? Alles. Und ab diesem Moment ging es stetig nur aufwärts, weil alles von mir und innerlich und meiner Entscheidungsgewalt, sozusagen meiner Entscheidungskraft abgehangen hat. Ja, meine Entscheidungskraft war wichtig. Das war der magische Moment, sich für sich selbst zu entscheiden, bedeutet das Leben wieder liebend anzunehmen. Mhm. Und seitdem ging das, also nicht so bergauf, sondern natürlich mit Wellenbewegungen drin. Das ist ja immer ein Irrglaube, den wir haben. Aber seitdem hat sich mein Leben wirklich unglaublich verändert. Dieser magische Moment war da, ja.
Sehr cool, danke dir. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Stell dir vor, wir haben jetzt 2021, es ist das Jahr 2090, also in 70 Jahren. Ich gehe mal davon aus, bis dahin haben wir das Zeitliche gesegnet. Und stell dir vor, es gibt da so ein Haus der Geschichte. Und in diesem Haus der Geschichte hat jeder Mensch, auch der Nils, einen Raum, der an ihn erinnert. An diesem Raum sind ganz viele Wände mit Bildern aus deinem Leben. Und in der Mitte ist eine Gedenktafel. Was wird dir auf dieser Gedenktafel oder was wünschst du dir, dass auf dieser Gedenktafel steht?
Da ich sehr bescheiden bin, was das angeht, würde ich wahrscheinlich keinen Wunsch haben, was da drauf steht. Also ich würde nicht mal haben wollen, dass es sowas gibt. Weil alles hat seine Zeit, alles ist vergänglich, alles entwickelt sich. Wenn Menschen sich entscheiden, mir einen solchen Platz zu geben, könnte ich mir vorstellen, dass Menschen über mich sagen werden, er hat alles gegeben zu jedem Zeitpunkt und das mit Freude und Leichtigkeit.
Super, danke schön. Ich finde, das war schon ein ganz, ganz cooles Schlusswort. Das will ich jetzt einfach so stehen lassen. Außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt mit unseren Zuhörern teilen musst.
Ich finde, dass der Lebensmut ein Grundrecht ist. Also wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Lebensmut oder dass du gerade daran zweifelst, dann kommt Mut daher, von irgendwo. Und du fängst an und du spürst das wahrscheinlich im Bauch. Und dieses Bauchgefühl, auf das kannst du dich immer verlassen, immer. Und wenn andere Leute sagen, das ist nicht, dann hörst du auf andere und deren Glaubenssätzen, deren Erfahrungen. Es ist wichtig, auf deine Motivation zu hören. Denn Motivation kommt aus dir selber. Und das heißt auch intrinsische Motivation übrigens, die Selbstmotivation. Und wenn du sagst, nee, das mache ich nicht, dann könnte das am Außen liegen. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht deins ist. Also Mut bedeutet wirklich, seiner eigenen Intuition zu folgen und zu wissen, dass ich die Kraft dafür habe. Trau dich.
Mega. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin total berührt von dem Gespräch und ich danke dir total für deine Zeit, für deine Präsenz, für deine Liebe. Ich danke dir für dich. Du bist so ein wertvoller Mensch. Ich bin total geflasht von dir. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter ursulamariaruf.de. Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gerne deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er wille, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.